Heute bei «Apropos» der Genozid in Ruanda und die Rolle der Schweiz. Teil 1. Vor 30 Jahren hat sich in Ruanda ein unvorstellbares Massaker abgespielt.
Dabei ging es nicht um Religion oder politische Überzeugung, sondern vielmehr um gesellschaftliche Ungleichheiten.
Die Bilder der Massaker in Ruanda vom April vergangenen Jahres sind unvergessen.
Zu Tausenden haben Hutus Tutsis abgeschlachtet. Mit Macheten, mit Messer, mit Stöcken.
Ruanda erlebte Flucht und Rückkehr Hunderttausender, erfuhr die Traumatisierung durch Gewalt, Vertreibung und Vergewaltigungen. An diesen Wunden trägt das Land noch heute.
Die Schweiz hat einen besonderen Bezug zu diesem dunklen Kapitel der Geschichte. In der Zeit vor dem Massaker und in der Zeit danach. Barbara Achermann, die stellvertretende Chefin vom Magazin, hat schon häufig über Ruanda geschrieben. Zum Beispiel ein Sachbuch darüber, warum in Ruanda so viele Frauen an Schlüsselpositionen sitzen, wie sonst fast nie. Sie kennt das Land gut. Erst kürzlich war sie wieder dort und hat eine Geschichte heimgebracht, die sich wie ein Krimi liest. Jetzt ist Barbara bei uns im Studio und erzählt uns genau diese Geschichte. Und zwar macht sie das in zwei Teilen. Das ist die erste Hälfte von unserer grossen Ruanda-Doppelfolge. Ich heiße Philipp Loser. Und das ist «Apropos», der tägliche Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Hoi Barbara.
Hallo Philipp.
Barbara, für alle, die noch nie in Ruanda gesehen sind, wie sieht es dort aus?
Es ist ein wunderschönes Land, sehr grün, hügelig. Man sagt einmal das Land von den 1000 Hügeln. Es gibt viele Flüsse und Seen und ein paar hohe Vulkanberge.
Und das ist gar nicht so gross, oder?
Nein, es ist nur halb so gross wie die Schweiz, aber doppelt so dicht besiedelt.
Wenn ich es recht im Kopf habe, haben Gorillas im Nebel den berühmten Film dort gespielt, oder?
Ja, genau. Heute gehen gerne Filmstars und Präsidenten die Gorillas besuchen. Ruanda macht das eigentlich sehr gescheit. Die betreiben mit diesen Gorillas einen luxuriösen Ökotourismus, der wirklich nachhaltig ist und Geld ins Land bringt. Und es gibt im ganzen Land eine gute Infrastruktur, also schnelles Internet, gute Strassen. Die Hauptstadt ist hochentwickelt, aber auf dem Land sind die Menschen noch immer sehr arm.
Du selber hast Gorillas auch schon gesehen?
Ich habe sie vor vielen Jahren, als es noch nicht so teuer war, habe ich sie gesehen. Und es ist wirklich ein unvergessliches Erlebnis.
Wenn man Gorillas jetzt mal wegdenkt und mehr bei der Landschaft bleibt, bei Bergen, Wäldern, auch Nebel, dann könnte man durchaus auch an die Schweiz denken, oder?
Ja, da haben auch die ersten Schweizer Missionare gedacht, die vor über 100 Jahren nach Ruanda gekommen sind und später auch die Entwicklungshelfer.
Ruanda, das liest man bei dir, ist 1963 ein Schwerpunkt geworden von der Schweizer Entwicklungshilfe. Warum?
Ja, es war nicht nur ein Projekt von der Nächstenliebe, sondern auch ein außenpolitisches Kalkül. Der Historiker Lukas Zürcher schreibt darüber in seinem Buch «Die Schweiz in Ruanda». Er schreibt, Ruanda sei ein Schaufenster für die Schweiz, weil nach dem Zweiten Weltkrieg war die Schweiz ziemlich isoliert. Und mit dem Engagement in Ruanda hat man dann der Welt zeigen, wer man so ist und was man so kann. Also man hat sich damit präsentieren.
Und was hat denn die Schweiz genau gemacht dort?
Die Schweizer Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammenarbeit, wie man ja heute sagt, hat viele unterschiedliche Projekte betrieben. Sie haben Bankfilialen eröffnet im ganzen Land, haben Forstwirtschaftsprojekte betrieben und sogar eine Genossenschaft, so eine Art ruandische Migro.
Die gibt es heute noch, oder? Die ruandische Migro?
Nein, die gibt es nicht mehr. Okay. Nein.
Also die Schweizer Entwicklungshelferinnen und Helfer haben dort verschiedene Projekte gemacht in Ruanda. Haben sie sich auch in innenpolitische Sachen eingemischt?
Sie haben es versucht. Man hat den ruandischen Präsidenten, dann hat man jeweils einen Schweizer Berater zur Seite gestellt.
Und was hat denn da gemacht? So?
Ja, eben, beraten. So genau weiss man das gar nicht. Aber der letzte Berater, der hat auch die Rede geschrieben vom ruandischen Präsidenten.
Okay, und zu welchem Zeitpunkt ist das?
Das war wirklich kurz vor dem Genozid.
Okay.
Darauf werden wir hoffentlich dann noch detaillierter eingehen.
Innenpolitik ist ein schwieriges Thema in Ruanda. Wir müssen sich ein bisschen in die Geschichte einsteigen. Ruanda war eine Kolonie von Belgien. Und ich glaube, dann schon war der Konflikt zwischen zwei Volksgruppen recht wichtig, oder?
Ja, also, wie soll man sagen? Ursprünglich hat es eben gar keinen grossen Unterschied gegeben zwischen Hutu und Tutsi. Die haben zusammen in kleinen Stämmen gelebt, haben alle die gleiche Sprache geredet, haben zu den gleichen Göttern gebetet und untereinander geheiratet. Der einzige Unterschied war eigentlich, dass sie verschiedene Berufe hatten. Also, Hutu waren Ackerbauer und Tutsi Viehzüchter. Und weil Kühe irgendwie wertvoller gewesen sind als Gemüse und es auch weniger anstrengend war, eine Herde zu beaufsichtigen, als hier auf den Feldern zu pickeln, hat sich eine Hierarchie etabliert. Also die Hutsi waren eher Oberschicht und Hutu eher Unterschicht. Aber die Grenzen waren fliessend. Eben, man hat auch untereinander geheiratet, man konnte aufsteigen und absteigen. Das war nicht so zementiert gewesen. Aber wo dann die Deutschen gekommen sind, also zuerst war es ein Teil von Deutsch-Ostafrika und später dann Belgier, und die dann übernommen haben, die haben dann eben die Hierarchie zementiert. Sie haben die Tutsi für sich eingespannt, also haben ihnen Jobs gegeben in der Kolonialverwaltung, haben ihre Kinder in die Schule geschickt. Die Tutsi haben bei den belgischen Kolonialherren als gescheit und umsichtig gegolten, als schöne Viehzüchter und Hutu als dumm, als gedrungene Bananenpflücker. Also ich zitiere, das sind nicht meine Ausdrücke. Und die Europäer haben dann auch abstruse Rassentheorien aufgestellt und behauptet, die Tutsi hätten eine weissere Abstammung, sie seien vom Norden her zugewandert, während Hutu halt typisch afrikanisch seien. Sie haben dann auch angefangen, Menschen zu vermessen, ihre Nasen, ihre Körpergröße, und sie teilweise dann ziemlich willkürlich der einen oder der anderen Volksgruppe zuzuordnen. Und dann haben sie ihnen eben auch die entsprechenden Pässe gegeben. Und das war eigentlich die Grundlage für das systematische Töten, also dass das dann später überhaupt so systematisch stattfinden konnte, dass man überhaupt gewusst hat, wer ist Hutu, wer ist Hutsi.
Aber von Anfang an haben die eigentlich immer zusammengelebt auf dem gleichen Territorium, sie sozial durchlässig waren, so wie du erzählt
hast. Ja, das war im Grunde genommen wirklich ein Volk gewesen.
Haben denn Tutus und Tutsis die Zuschreibungen, die die Deutschen und die Belgier gemacht haben, wie auch übernommen für sich selber?
Ja, tatsächlich, die haben das auch, obwohl das wirklich abstruse Theorien waren, haben sie dann die zum Teil auch übernommen. Ja. Und, aber bevor die Europäer gekommen sind, haben sie, wie gesagt, mehr oder weniger friedlich nebeneinander gelebt. Also es hat schon immer mal wieder Konflikte gegeben, aber niemals in diesem Ausmaß. Und weil dann eben die Kolonialverwaltung die einen bevorzugt haben, ist Missgunst entstanden und später eben auch Hass.
Dabei ging es nicht um Religion oder politische Überzeugung, sondern vielmehr um gesellschaftliche Ungleichheiten.
Wo dann die Schweizer Entwicklungshelfer da waren, haben die auf die eine oder auf die andere Seite gelehnt, so wie das früher die Belgier gemacht haben?
Ja, das kann man schon so sagen. Aber die Schweizer haben sich eben dann auf die Seite der Underdogs geschlagen, also von den unterdrückten Hutu. 1962 ist Ruanda unabhängig geworden und ab dann haben dann auch die Machtverhältnisse gedreht. Die Hutu, die eben lange die Underdogs waren, die haben dann nach Anerkennung verlangt und nach Mitsprache. Und sie sind dann auch wirklich an die Macht gekommen. Und die Schweizer vor Ort haben das unterstützt.
Warum haben sie das gemacht?
Ja, ursprünglich vermutlich aus so einem Gerechtigkeitsempfinden heraus. Also eben der Historiker Lukas Zürcher, der schreibt, man habe sich irgendwie auch selber wieder erkannt, in dem, also weißt du, so die Habsburger Vögte, die die Schweizer unterdrückt haben und so, dass es da irgendwie so einen Wiedererkennungseffekt gegeben hat. Aber die Schweizer haben auch einfach nicht recht wahrhaben, dass die Hutu nicht nur Opfer sind, sondern eben auch Täter. Also sobald sie an die Macht gekommen sind, haben sie nämlich angefangen, die Hutu zu unterdrücken.
Wie waren denn die drei Jahrzehnte zwischen 1962, zwischen der Unabhängigkeit und zwischen 1990, wo der Bürgerkrieg ausgebrochen ist?
Also eben, die Hutu-Mehrheit war an der Macht gewesen, die haben die Regierung gestellt und die haben die Hutu, ja, mehr oder weniger systematisch unterdrückt. Zum Teil haben sie dann die Kinder auch eben aus der Schule rausgeworfen oder eben haben ihnen Jobs weggenommen. Und es ist auch immer wieder lokal zu Massaker gekommen. Und es hat dann auch immer wieder so Flüchtlingsbewegungen gegeben von Tutsi aus dem Land raus. Auch in die umliegenden Länder, nach Tansania oder in Kongo oder auch nach Uganda. Und 1990 hat dann der Bürgerkrieg angefangen.
Und zwischen wem genau war der Bürgerkrieg?
Zwischen den Hutu und den Tutsi, die geflohen sind aus Ruanda raus, und zwar nach Uganda. Die haben nämlich dort eine Rebellenarmee gegründet. Der Paul Kagame, der bis heute Präsident ist übrigens von Ruanda, also der aktuelle Präsident, der war der Rebellenführer von dieser Armee, die sich eben aus geflüchteten Tutsi in Uganda gebildet hat. Und die Rebellen, die haben verlangt, dass die Tutsi zurückkehren nach Ruanda. Und die haben das einfordern und haben darum Ruanda immer wieder angegriffen. Und so ist es zu dem Bürgerkrieg gekommen.
Der Krieg fängt an, eben die Rebellenarmee kommt von außen, greift immer wieder Ruanda an. Ist denn schon absehbar, was dann später mal passieren
wird? Nein, also das Ausmaß von dem Völkermord, das hat niemand vorausgesehen. Aber es hat immer wieder Massaker gegeben, der Tutsi, und auch Tutsi in den Schweizer Hilfsprojekten. Die sind vom Regime unterdrückt worden, diskriminiert, zum Beispiel bei dieser Genossenschaft, eben dieser ruandischen Migros. Da ist dann am Morgen plötzlich eine Liste an der Wand gehängt und dort sind dann Namen drauf gewesen von Tutsi, die dann ab dem Tag nicht mehr dürfen dort arbeiten. Also die ruandischen Behörden, die haben das quasi erzwungen, dass man die entlassen hat. Und es hat auch einen berühmten Fax gegeben. Der Romeo Dallaire, der hat 3 Monate vor Beginn des Völkermords hat er den Fax verschickt. Und er war der Kommandeur der Blauhelmtruppen, die vor Ort in Ruanda stationiert waren. Und Duno hat also eben die Soldaten vor Ort gehabt. Und der Dallaire hat im Fax gewarnt, es werde eine Vernichtung an den Tutsi vorbereitet. Er hat da Informationen zugespielt bekommen. Aber Duno Zentrale, die hat nichts davon wollen wissen, von dieser Warnung.
Er hat recht behalten. Jetzt fangen wir an, über das Massaker zu reden. Einfach eine kleine Warnung, das ist wirklich eine sehr brutale Episode in der Geschichte von Afrika und überhaupt von der Welt. Wer sich das nie antun will, der muss jetzt ein bisschen überskippen. Wie genau fängt der Genozid an, Barbara?
Am 7. April 1994 ist ein Flugzeug abgeschossen worden und in diesem Flugzeug ist der ruandische Präsident gesessen, der Juvenal Habyarimana. Und er ist gestorben. Tutu und Tutsi haben sich dann gegenseitig beschuldigt, das Flugzeug abgeschossen zu haben. Und an dem Tag, also von dem Flugzeugabsturz, haben dann die Massentötungen an den Tutsi angefangen. Die Presse hat damals geschrieben, also die internationale Presse, die hat geschrieben, dass das quasi ein spontaner Gewaltausbruch von primitiven Afrikanern sei. Und das hat aber überhaupt nicht gestimmt, weil es ist nicht spontan war. Die Vernichtung der Tutsi war ganz lang geplant. Es hat Totenlisten gegeben, also Listen mit Namen von Tutsi, die umgebracht werden sollten. Und im Vorfeld sind auch Hunderttausende von Macheten importiert worden. Also das sind so sicherartige Messer. Und mit diesen Macheten sind dann die Menschen umgebracht worden. Oder eben mit Äxten und Stöcken und Messer. Die Menschen sind wirklich regelrecht zerstückelt worden. In nur 100 Tagen sind knapp 1 Million Tutsi umgebracht worden. Aber auch moderate Hutu, also Hutu, die sich geweigert haben, bei diesem Töten mitzumachen oder die Tutsi bei sich zuhause versteckt haben.
Hat es denn viel mehr Hutu als Tutsis gegeben?
Ja, es hat viel mehr gegeben. 85%, glaube ich.
Okay. Eine grosse Rolle bei diesem Genozid hat das Radio gespielt.
Genau, das Radio de Mille Collines. Und in diesem Hassradio ist nämlich zum Morden aufgerufen worden. Es sind eben auch Listen verlesen worden mit Namen von Tutsi, die gerade schon umgebracht worden sind. Und das ist dann so richtig abgefeiert worden, so wie ein Fußballmatch. Es ist Popmusik gelaufen, während Moderatoren gejubelt haben oder Hinweise gegeben haben, wo sich noch Tutsi verstecken könnten. Und der Sender ist im ganzen Land gelaufen. Es war quasi der Sound, also hat quasi den Sound geliefert zu dem volksfestartigen Blutrausch. Es ist viel Alkohol geflossen, es hat Massenvergewaltigungen gegeben und die Tiere der Tutsi sind geschlachtet worden und dann zu Abend grilliert.
Der Massenwahn, hat es irgendwann später mal eine Erklärung für das gegeben?
Ja, es gibt mehrere Erklärungen dafür. Es ist natürlich mega komplex, wie es zu so einem Völkermord kommt. Eben, was es sicher nicht ist, ist etwas Spontanes. Es war geplant, es war orchestriert von Völkermördern, ja, von wichtigen und mächtigen Männern im Land. Und es ist... Es war natürlich auch so, dass wer nicht mitgemacht hat, auch bedroht war.
Während dem Völkermord waren auch die Schweizer Entwicklungshelferinnen und Entwicklungshelfer noch vor Ort. einmal am Anfang. Und dann sind sie recht schnell geflüchtet. So liest man es auch im Buch von Lukas Barfuss, das heisst 100 Tage, und tut der Genozid also ein bisschen aus der Schweizer Entwicklungshilfeperspektive schildern. Stimmt das, was er dort schreibt? Ist quasi gerade klar gewesen, der Genozid fängt an und die Schweizer hauen ab?
Also das Buch von Lukas Barfuss ist ein Roman und von dem her also kann man es nicht als Tatsachenbuch lesen. Und das ist aber gemacht worden. Das war ein bisschen ein Fehler gewesen, dass es eigentlich viele Leute eins zu eins gelesen haben. Und trotzdem hat er sehr genau recherchiert und viele Sachen, die er beschreibt, haben auch tatsächlich so stattgefunden. Aber eben, es ist nicht alles, was er schreibt, entspricht der Tatsache. Es sind alle Schweizer ausgeflogen worden. Alle, wirklich alle. Aber fairerweise muss man auch sagen, sie sind auch selber in Gefahr gewesen zu diesem Zeitpunkt und sie hätten nichts mehr machen können, dann, aber vielleicht vorher.
Was hat sie vorher machen? Wie waren sie involviert in den Vorläufen des Genozid?
Also sie hätten sicher ein paar Sachen nicht machen sollen, wie eben zum Beispiel einen Präsidentenberater zur Verfügung stellen, einem Regime, wo andere, also wo Menschen unterdrückt. Man hätte sich vielleicht auch früher schon sollen aus dem Land zurückziehen. Oder man hätte, der Historiker beschreibt auch, dass man ja vielleicht auch mehr hätte können Druck aufbauen. Oder man hätte ja die Projekte betrieben und man hätte auch mehr können Druck ausüben, vielleicht auf die Regierung. Eben, was sicher sehr problematisch war, ist, dass man dem Habyarimana, also dem Präsident, einen Berater zur Seite gestellt hat, Charles Chaneret, ein Friburger Wirtschaftsprofessor, der sehr nahe war mit dem Habyarimana und eben sogar dem seine Rede geschrieben hat. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, das Regime, das systematisch Menschen unterdrückt, ist von einem Schweizer beraten worden. Und Marie-France Ronfert, das ist die Frau, die zuletzt das DEZA-Büro in Ruanda geleitet hat, die hat mir auch gesagt, dass es in Bern, also in der Bundesverwaltung, eine starke Hutu-Lobby gegeben hat. Also eben die Parteinahme von der einen Seite, das ist sicher im Rückblick sehr problematisch. Und dann war da noch ein anderer mächtiger Schweizer, ein Walliser, der André Birodin. So hat er geheissen, der war das Oberhaupt der ruandischen Kirche.
Ein Walliser?
Ja. Auch er hat sich auf die Seite der Hutu geschlagen und hat vor allem auch diese abstrusen Rassentheorien verbreitet. In Zürich habe ich dann mal einen Ruander getroffen, wo ein Birodin nach seiner Pensionierung eine goldene Machete überreicht hat. Zusammen mit anderen Ruanderinnen und Ruander sind es dort Dorf gefahren und haben ihm die goldene Machete überreicht, als Zeichen für seine Mittäterschaft. Und auch der Historiker Lukas Zürcher schreibt, der Birodin habe den Hass zwischen den Hutu und den Tutsi geschürt. Und wie gesagt, er war der Bischof, also der höchste Geistliche von Ruanda.
Leben die beiden heute noch? Und wenn ja, hast du versucht, mit ihnen zu reden?
Nein, die sind beide gestorben.
Kann man Stand heute sagen, dass die Schweiz der Genozid zumindest nicht aktiv verhindert hat?
Ja, also sie haben eben teilweise die Augen verschlossen auch von diesen Diskriminierungen. Sie haben sich manchmal auch schön geredet. Im Bundesarchiv habe ich ein Telegramm gefunden vom 19. November 1990. Und in diesem Telegramm lobt der damalige Schweizer Botschafter der ruandische Präsident ganz überschwänglich. Der Habyarimana repräsentiere die Vernunft, die Mäßigung, den gesunden Menschenverstand. Ich habe schon gestutzt, als ich dann auf dem rosaroten Papier gelesen habe, alle Massnahmen der Regierung, also auch Verhaftung, Beschränkung der Bewegungsfreiheit usw. sind gerechtfertigt. Und weiter hat er dann in dem Telegramm geschrieben, ich zitiere jetzt, dass die Menschenrechte dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden, ist fast unvermeidbar. Ich glaube, so einen Satz muss man gar nicht kommentieren.
Wie ist denn international gewesen. Wie hat man dort den Völkermord beobachtet?
Also eben eigentlich sind Blauhelmtruppen von der UNO vor Ort stationiert gewesen. Und gerade am Anfang vom Völkermord sind dann 10 belgische UNO-Soldaten getötet worden. Und dann hat man eben die Truppen vor Ort massiv reduziert. Und ja, man hat auch einfach zugeschaut. Und man hat lange nicht von einem Völkermord reden.
Wie hat denn das Massaker wieder aufgehört?
Die RPF, also die Tutsi-Rebellenarmee, die sich eben in Uganda gebildet hat, die haben den Völkermord gestoppt. Nach 3 Monaten. Und eben angeführt worden ist die Armee von Paul Kagame. Und der Paul Kagame ist bis heute Präsident von Ruanda.
Das heisst, seither ist Frieden in Ruanda?
Seither ist Frieden, ja, das kann man wirklich so sagen. Seither ist Frieden, ein sehr kontrollierter Frieden. Aber seither ist Frieden, es hat nie mehr so etwas gegeben.
Hat der Völkermord in Afrika eine ähnliche kollektive Erinnerung ausgelöst wie andere Genozide, ohne die miteinander vergleichen zu wollen?
Ja, eben, der Vergleich ist schwierig. Ich meine, im Holocaust haben die Massentötungen an den Juden und an anderen Menschen ja in Lager stattgefunden, hinter Mauern. Es sind vergleichsweise wenig Menschen aktiv jetzt beim Töten involviert gewesen. Und in Ruanda haben halt wirklich ganz viele Menschen aus der Zivilbevölkerung die Messer in die Hand genommen oder die Macheten oder die Mordinstrumente. Und alle männlichen Hutu sind dazu aufgefordert worden, Tutsi umzubringen. Es haben eben nicht ganz alle mitgemacht, aber ganz, ganz viele Nachbarn haben die Nachbarn getötet, Lehrer ihre Schüler, sogar Pfarrer haben gemordet. Es ist heute unvorstellbar. Und mich erstaunt es immer wieder, dass die Menschen heute Seite an Seite wieder nebeneinander leben können. Eine Frau hat mir mal erzählt, oder eine Frau hat mir mal gesagt, sie hätte müssen verzeihen, sonst hätte sie gar nicht weiterleben können.
Hm. Wie ist denn weitergegangen nachher?
Es hat dann im ganzen Land Prozess gegen die Mörder. Man hat diesen Prozess Gacaca-Prozess gesagt und die sind teils auf ruandischen Traditionen basiert. Man hat sich auf einer Wiese getroffen, die Zeugen haben erzählt, was vorgefallen ist und am Schluss hat dann die Gemeinschaft ein Urteil gefällt. Die Prozesse waren natürlich sehr fehleranfällig und doch sind sie vermutlich zu dem Zeitpunkt das Beste gewesen, was man machen konnte, also was irgendwie möglich war. Es sind ganz, ganz viele Männer ins Gefängnis gekommen. Und das ist übrigens mit dem Grund, warum dass es so einen wahnsinnigen Emanzipationsschub gegeben hat in Ruanda nach dem Völkermord. Weil eben die Männer sind entweder im Gefängnis gewesen, ausser Landes geflohen oder sie sind da gewesen. Und die Frauen haben dann alle wichtigen Jobs dürfen übernehmen, müssen übernehmen. Sie haben sich mega emanzipiert und ich beschreibe das auch ziemlich ausführlich in meinem Buch «Frauenwunderland». Philipp, ich hoffe, du verzeihst mir den kleinen Werbeeinbruch.
Aber natürlich auf die Seite da. Ich empfehle allen auch das Buch wärmstens. Es liest wirklich sehr schön. Würdest du sagen, heute ist die grosse Versöhnung wie abgeschlossen in Ruanda?
Abgeschlossen nicht. Das wird noch ganz, ganz lang dauern, bis das irgendwie abgeschlossen kann. Ich weiß gar nicht, ob man so etwas überhaupt abschliessen kann. Aber Ruanda ist natürlich sehr jung. Also die Bevölkerung von Ruanda ist wie vielen afrikanischen Ländern sehr jung. Ganz viele von denen haben den Genozid gar nicht mitbekommen. Die wollen jetzt vorwärts schauen. Die wollen sich ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so erinnern. Oder wollen auf jeden Fall nicht, dass das Land immer mit dem Völkermord in Verbindung gebracht wird. Ja, das Ganze ist jetzt 30 Jahre her. Die Völkermörder haben ihre Strafe abgesessen. Und die meisten sind auch wieder frei. Aber es gibt eben jedes Jahr gibt es Gedenkveranstaltungen, es gibt ein grosses Genozidmuseum und viele Gedenkstätten im ganzen Land. Und so erinnert man sich an die schlimmen Ereignisse. Eben auch die Jungen müssen da mitmachen. Weil die ganze Erinnerungskultur, die ist auch sehr stark von der Regierung gesteuert und kontrolliert. Heute darf man in Ruanda übrigens gar nicht mehr von Hutu und Tutsi reden, sondern nur noch von Ruanderinnen und Ruander. Hm.
Danke, Barbara.
Danke dir, Philipp.
Wir hören Barbara morgen wieder, denn das war der erste Teil von unserer Doppelfolge zum Genozid in Ruanda und die Rolle, die die Schweiz drin gespielt hat. Im zweiten Teil geht es um die Geschichte von zwei Leuten, die selber aktiv worden sind in diesem Genozid.
Und obwohl er sie gar nicht kennt hat, hat er ihr dann helfen, ihre Familie aus Ruanda rauszuholen. Übrigens aus ganz privatem Interesse, wie er mir erzählt hat. Aber das Ganze war wirklich filmreif. Die Sache war eigentlich ziemlich aussichtslos. Es war ja nicht mal klar, ob die Familienmitglieder überhaupt noch leben und auch nicht, wo sie sich genau befinden.
Und das den Mann. Die Folge von «Apropos» ist produziert worden von Sarah Spreiter. Ich heiße Philipp Loser. Bis morgen. Ciao zusammen.